As the governor said, we've had temperatures explode this summer. You may have learned that we broke a world record in the Death Valley, 130 degrees. But even in greater LA, 120 plus degrees. And we're seeing this warming trend make our summers warmer, but also our winters warmer as well. So I think one area of mutual agreement and priority is vegetation management. But I think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests and actually work together with that science. That science is going to be key. Because if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians.
Okay. It'll start getting cooler.
You just watch. I wish science agreed with you.
Hey, well, I don't think science knows, actually. Tom, please. Mr.
President. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Heute beschäftigen wir uns mit einem Begriff, den viele vielleicht schon einmal gehört haben, der aber oft nicht ganz klar ist. Backlash. Übersetzt bedeutet das so viel wie Rückschlag oder Gegenschlag. Aber was steckt dahinter? Woher kommt der Begriff? Und warum ist er auch heute noch so wichtig, wenn wir über Politik, Gesellschaft oder Gleichberechtigung sprechen? Nach Antworten auf diese Fragen haben wir, Laura Strauss,
Emma Harkofer und Chiara Aglas,
auf der Diagonale dem Filmfestival des österreichischen Films 2025 gesucht.
Ganz allgemein beschreibt Backlash die Reaktion von Menschen oder Gruppen, die gegen Veränderungen sind, die als fortschrittlich gelten. Das können politische Reformen sein, neue Gesetze oder aber gesellschaftliche Entwicklungen. Meistens geht es darum, dass Gruppen, die früher mehr Macht oder mehr Privilegien hatten, verhindern wollen, dass andere Gruppen dauerhafte neue Rechte bekommen. Backlash ist also kein zufälliges Meckern, sondern oft ein gezielter Versuch, Fortschritte zurückzudrehen. Backlash zeigt uns, sobald gesellschaftliche Themen im Film offen angesprochen werden, wie beispielsweise Migration oder Feminismus, entsteht auch Widerstand. Genau dieser Widerstand macht aber deutlich, wie wichtig es ist, dass Filme solche Themen behandeln. Dafür haben wir uns auf der Diagonale umgehört und sowohl Journalisten als auch Regisseure und Schauspieler die Frage gestellt, ob sie es wichtig finden, dass gesellschaftliche Themen in Filmen thematisiert werden. Zu Beginn haben wir dazu Ines Shevchenko, die Drehbuchautorin von dem Film Girls and Guards, worin sie auf ein gesellschaftliches Thema und zwar Feminismus eingeht, befragt.
Well, I think that in general the role of art is always to bring our attention to important issues that shape our lives. Because I think that you reach people way easier when you bring a very difficult topics and important subjects, the questions that sometimes people run away from in discussions, if you bring it in the form of art, and especially in cinema or in museums, people feel more comfortable, I think, to feel attached to them and to engage in those topics. So, of course, that's why there is such a major role of art as such in politics.
Auch Sandeep Kumar, der Regisseur von Happy, äußerte seine Meinung zu unserer Frage.
Naja, man kann über alles Filme machen, wenn man sich entscheidet, über gesellschaftliche Themen Filme zu machen. Ich finde die besonders gut, weil es mich auch persönlich interessiert. Wir leben in der Gesellschaft, die Gesellschaft ist um uns herum und ich finde es wunderbar. Also deswegen, das ist wirklich das, womit ich mich beschäftige. Aber ich glaube, dass man Filme über verschiedene Themen machen kann. Die Gesellschaft ist irgendwo eh immer dabei, weil ob das sozusagen in einem Film in New York spielt oder hier spielt oder in einer anderen Generation spielt, es sind immer, wir leben in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist nicht ganz zu vermeiden. Aber wenn der Fokus auf Gesellschaft sein soll, dann why not? Ja.
Bei anderen wiederum sorgte die Frage für etwas Verwirrung. Wie zum Beispiel bei den Regisseuren Muita Mataro und Helmut Kahner, die die Frage offensichtlich im Zeitdruck beantwortet haben.
Also ich finde, ist auch die letzte Frage, wir müssen dann weiter. Jein, ich finde, Österreich ist divers und vielfältig und man muss es nicht offensichtlich Sachen erzählen, die eh schon klar sind. Also wir sind schon viel weiter. Es geht eben jetzt darum, eben gute Geschichten zu schreiben, wo eben diverses Österreich auch widerspiegelt wird im Cast oder auch in der Produktion etc. voll. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und der Rest erklärt sich halt von selber, weil wir sind auch irgendwie, Helmut ist auch irgendwie gelangweilt, wenn dann irgendwie ein Film rauskommt, wo es so um Polizeigewalt geht gegen schwarze Menschen, die sagen so, ja, komm, also Amerika ist irgendwie ein gutes Beispiel, so wie Men in Black oder wie die ganzen Filme heißen, wo es einfach nicht mehr um das geht.
Also ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, so einen österreichischen Film, einen richtig stumpfsinnigen Film à la Braunschlag, wie wir es tausendfach schon hatten, und da jetzt einfach das nicht groß zu intellektualisieren und einfach in der Besetzungspolitik zu schauen, okay, wir nehmen eine schwarze Person zum Beispiel als Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin.
Oder eine asiatisch gelesene Person. Voll, einfach so Braunschlag, Bergdoktor, einmal von einem Österreicher mit asiatischen Wurzeln. Ja. Geht auch, man muss sich irgendwie gleich so, oh, jetzt befassen wir es mit Rassismus.
Ein Blick in die Gegenwart. Besonders in den USA wird deutlich, was Backlash bedeutet. Donald Trump hat seine politische Karriere stark auf dem Thema Migration aufgebaut. Er hat immer wieder Ängste geschürt, Grenzen stärker geschlossen und Migranten und Migrantinnen als Bedrohung dargestellt. Genau das ist ein Beispiel für antifeministischen und antidemokratischen Backlash. Wenn gesellschaftliche Fortschritte, in diesem Fall mehr Offenheit und Vielfalt, auf Widerstand stoßen und zurückgedrängt werden sollen. Migration ist ein globales Thema, das in vielen Ländern längst Realität ist. Aber anstatt Chancen und Geschichten von Menschen sichtbar zu machen, werden sie oft zum Feindbild erklärt. Trump hat diese Stimmung genutzt, um politisch erfolgreich zu sein. Und genau hier zeigt sich die Verbindung zu unserem Festivalthema. Filme auf der Diagonale greifen Migration nicht als Bedrohung auf, sondern erzählen individuelle Geschichten. Sie zeigen, was hinter den Schlagworten steckt. Echte Menschen, ihre Hoffnungen und ihre Kämpfe. Backlash, wie wir ihn bei Trump beobachten, versucht, diese Perspektiven unsichtbar zu machen. Das Kino dagegen kann genau das Gegenteil tun. Es kann Vielfalt sichtbar machen und Räume öffnen, in denen wir über Migration neu nachdenken. Mit Problemen der Migration kämpfen auch täglich viele Menschen in Österreich. Zudem war es 2024 auch eines der heißesten Themen bei den österreichischen Wahlen und wurde mehrmals in Filmen auf der Diagonale aufgegriffen. Die Filme Happy und Austroschwarz stellen diese Situation besonders gut dar.
In dem Film Happy von Sandeep Kumar wird die Geschichte eines indischen Geflüchteten erzählt, der kurz vor der Abschiebung steht. Der Traum eines erfolgreichen Lebens in Österreich hat sich nicht erfüllt. Was ihn jedoch im Land hält, ist seine österreichische Tochter Maya, von der er sonst dauerhaft getrennt wäre. Um sich doch noch für Aufenthalts- und Sorgerecht zu qualifizieren, gibt er seinen Job als Zeitungsverkäufer auf und beginnt als Essenslieferant zu arbeiten. Doch eine Unachtsamkeit und das Kartenhaus bricht zusammen.
Gibt es ein bestimmtes Ereignis, das Sie dazu gebracht hat, über dieses Thema zu berichten?
Ja, wo ich neu nach Wien gekommen bin, dann gab es vor meinem Fenster, ich habe in Meidling gewohnt und da habe ich immer einen indischen Zeitungskolporteur gesehen bei der Station, S-Bahn-Station, und ist die ganze Zeit dort gestanden, ob das 35 Grad im Sommer war, 12 Stunden, oder im Winter mit 1 Meter Schnee. Er ist die ganze Zeit dort gestanden, wie praktisch eine Maschine, und die Leute sind an ihn vorbeigegangen, hat ihn gar nicht geachtet, und das gab es überall. Das war, gehörte so Wien wie die Rote Straßenbahn. Und das hat mich interessiert, warum muss ein Mensch sowas tun und einfach sozusagen dort stehen wie eine Säule, und was ist dahinter, was sind Schicksale dahinter, und das hat mich dazu gebracht sozusagen. Aber ich wollte einen Spielfilm machen, nicht ein Doku, weil ich die emotionale Welt von diesen Menschen darstellen wollte, beleuchten wollte, und nicht einfach eine Information, die braucht man nicht, die kann man auch googeln oder in YouTube sehen oder sowas, aber was geht hinter so einem Mensch? Und ein Spielfilm, wo wir nicht wegschauen können. Wir müssen im Kino sein, 2 Stunden lang, und uns mit diesem Gesicht befassen, beschäftigen. Und ja, das war eigentlich das Ziel.
Heute sind es vor allem Asylwerbende, die kaum Zugang zum regulären Arbeitsmarkt haben und daher besonders verletzlich sind. Sie arbeiten nachts, oft 7 Tage die Woche, verdienen selten mehr als 600 Euro brutto im Monat und werden pro ausgelieferter Zeitung bezahlt. Etwa 9 Cent, manchmal weniger. Fixgehälter oder Zuschläge gibt es nicht. Durch die Lex Dichand von 1996 gelten die Zusteller als neue Selbstständige, wodurch sie weder Kranken-, Unfall- noch pensionsversichert sind und keinen Anspruch auf Urlaub oder Feiertage haben. Gleichzeitig ist diese rechtliche Konstruktion der Grund, weshalb Asylsuchende überhaupt in diesem Bereich arbeiten dürfen. Allerdings verlieren sie dadurch staatliche Unterstützungsleistungen. Die Zusteller stehen unter starkem Druck. Beschwerden von Kundinnen und Kunden führen zu Geldabzügen oder Kündigungen und sogenannte Springer überwachen sie zusätzlich. Der politische Rahmen verschärft die Situation. Seit dem Bartensteinerlass von 2004 dürfen Asylwerbende nur in sehr eingeschränkten Branchen arbeiten, was ihre Abhängigkeit von prekären Jobs wie der Zeitungszustellung noch verstärkt. Insgesamt zeigt sich, dass das Vertriebssystem großer Zeitungsverlage wie Mediaprint wesentlich auf billigerer und unsicherer Arbeit von Asylsuchenden basiert, die für den Erfolg der Zeitungen unverzichtbar sind, selbst aber kaum davon profitieren.
Der Regisseur Sandeep Kumar erzählte bei der Nachbesprechung des Kinofilms, dass er das Drehbuch schon im Jahr 2017 verfasst hatte, es aber erst im Jahr 2024 fertig verfilmt wurde. Das erweckte in uns das Interesse, seine Ansichtsweise zur Aktualität seiner Geschichte zu befragen.
Ja, die erste Fassung war in 2012. Ich glaube, Migration, soweit ich weiß, gibt schon seit Tausenden von Jahren, wird immer geben. Der Mensch ist so, dass der Mensch nicht in einem Punkt bleibt, sondern sozusagen aus verschiedenen Gründen migriert, weg von dem Punkt, wo er geboren ist. Es können soziale Gründe sein, politische oder auch ökonomische Gründe oder dass man einfach Lust hat, irgendwie sozusagen irgendwo anders hinzugehen. Und sobald man irgendwo anders hinkommt, gibt's Herausforderungen, die man nicht kennt. Und das finde ich sehr spannend. Deswegen ist es ein Thema, was jetzt natürlich sehr relevant ist, wegen der politischen Situation, aber wird immer relevant bleiben.
Was sagen Sie zur heutigen Migration? Also finden Sie, dass dieses Thema noch verbessert werden sollte? Wie finden Sie die Lage heutzutage und denken Sie, dass man da noch einiges verbessern könnte?
Natürlich kann man verbessern. Es ist natürlich immer so eine Sache, der Mensch denkt grundsätzlich an sich selber. So tut man auch in der Familie und so tut man auch in Nationen. Das heißt, jedes Land denkt zuerst mal, was ist das Beste für das Land. Und da sind dann zwei Seiten dazu. Also sozusagen die eine Seite, wo die Leute reinkommen. Solange man die Leute braucht, sind die natürlich sehr gerne willkommen. Wenn man die halt auf einmal nicht braucht, dann sind es brauchbare Sachen. Ich weiß nicht, ob wir eine Lösung hier mit dem Film anbieten, aber nur eine Anregung, damit die Leute überhaupt diese Menschen als Menschen behandeln. Ich glaube, eine Lösung mit einem Film anzubieten, ist eine sehr schwierige Sache. Also das wird man schon ständig suchen müssen. Aber der Film ist nur dazu da, anzuregen, dass man diese Menschen beachtet und wahrnimmt.
Auch der Darsteller des Filmcharakters Paschner, Robert Ritter, der einen Polizisten verkörpert, äußerte seine Meinung zu der Frage, ob Filme Veränderungen in der Gesellschaft bewirken können.
Und das Thema ist ja Migration in dem Film. Denken Sie, dass man mit solchen Filmen wirklich gesellschaftliche Veränderungen bewirken kann?
Ja, ich denke sehr wohl. Man muss es den Leuten zeigen, sehr wohl. Ja, ich bin selber ein Migrantenkind, man muss es den Leuten zeigen. Natürlich geht es den Leuten, wie ich schon mal gesagt habe, auf die Nerven, wenn man sich ständig darauf hinweist. Aber das muss man in Kauf nehmen. Lieber den Leuten einmal auf die Nerven gehen, als ein Unglück nicht verhindert zu haben.
Schwarze Österreicher und Österreicherinnen sind nicht nur mit exotischen Zuschreibungen und Vorurteilen konfrontiert, sondern erhalten immer wieder ungewünschte Aufmerksamkeit. Im Spiel mit Kindern, im Gespräch mit Psychologen und Psychologinnen und mit dem klugen Rat seines Vaters über die Suche nach Wahrheiten im Gepäck erzählt Mvita Mataro als Protagonist und Co-Regisseur über Kindheitserinnerungen vom Fuschelsee, erinnert an die Tötung Markus Omofumas und berichtet von seinem Überdruss an antirassistischen Kunstprojekten.
Ich glaube, Österreich ist tatsächlich jetzt nicht das Vorzeigeland, was gute Auseinandersetzung mit Rassismus anbelangt. Aber ich glaube, es ist so, was ein bisschen der Film auch versucht, irgendwie so aufzuzeigen, es ist so ein Grundsatzproblem. Also wir sehen halt nur gewisse Lebensrealitäten und wenn immer die gleichen Lebensrealitäten reproduziert werden, immer von den gleichen Menschen, dann hat man dieses Alienated-Sein, was auch Percy auch kurz angesprochen hat im Film. Ja. So dieses, so man nimmt vielleicht eine Schwarze oder eine BPOC-Person einfach anders wahr. Man hat einfach einen anderen Zugang. Und das ist aber, glaube ich, auch mitunter deshalb so, weil diese Lebensrealitäten nicht dargestellt werden und einfach so, und vor allem was Wichtiges, gleichgestellt werden. Weil man hat oft irgendwie Menschen mit Migrationsbiografie in Filmen, aber dann sind es vielleicht die Bösewichte oder dann ist es irgendwie so eine Klischee-Rolle. Und das reproduziert halt auch Rassismus. Und da ist sicher Österreich, jetzt wenn man es im Vergleich zu anderen EU-Ländern anschaut, wie Frankreich oder so, sicher noch hinten nach, auf jeden Fall.
Schlussendlich gaben uns die Akteure sowie der Regisseur des Films Happy noch persönliche Botschaften für unsere Hörerinnen und Hörer mit.
Es ist immer spannend, finde ich, den Tellerrand zu erweitern und drüber zu schauen, weil ich glaube, nur indem wir alle Schicksale wahrnehmen, werden wir auf der Erde einen Unterschied machen und uns wieder verbinden miteinander. Was mein Wunsch wäre?
Ich wollte euch das sagen, nur die Jungen, die hier kommen, die Leute, die Männer hier schaffen, eigenen Leben so ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen. Die wollen nicht mehr, als die Brot verdienen wollen und das teilen wollen, auch in Indien, Bangladesch, Pakistan und diese Länder. Und ein bisschen leicht zu sein, lieb zu sein und Möglichkeit zu geben, um ihr Leben wieder auf dem Revier zu bekommen.
Einfach nicht wegschauen. Wir schauen so viel weg. Einfach Menschen, die nicht so privilegiert sind wie wir, egal ob sie von anderen Ländern kommen, auch unter uns, einfach denen auch eine Aufmerksamkeit schenken. Wenn man diesen Privileg hat, ein besseres Leben zu führen, dann soll man anderen auch verhelfen irgendwie. Sozusagen von diesem Zufall, was man bekommen hat, auch ein bisschen zu bekommen, damit sie auch ein schönes, glückliches Leben führen können. Also das ist, glaube ich, für mich sehr wichtig.
Ein weiteres bekanntes Beispiel ist der Widerstand gegen die Frauenbewegung. In den 1980er und 90er Jahren machte die amerikanische Journalistin Susan Faludi diesen Begriff populär. In ihrem Buch Backlash beschreibt sie, wie nach Fortschritten der Frauenbewegung, etwa beim Zugang zu Arbeit, Bildung oder politischer Teilhabe, plötzlich eine Welle von Kritik kam. Medien stellten Feminismus auf einmal als übertrieben oder sogar gefährlich dar. Frauen, die Karriere machen wollten, wurden als egoistisch abgestempelt. Das Ziel, Frauen zurück in traditionelle Rollen bringen.
Zum Thema Backlash gegen Feminismus haben wir weibliche Zuschauerinnen verschiedener Altersgruppen befragt, wie sie das Thema von ihrem Standpunkt aus mitbekommen.
Glauben Sie, dass Feminismus heute noch notwendig ist? Warum bzw. warum nicht?
Natürlich notwendiger als je zuvor, weil ja natürlich dieser Backlash gerade stattfindet. Das heißt, dass Prozesse, die in den letzten 100 Jahren eigentlich in Gang gekommen sind, wieder hinterfragt werden und irgendwie so ein neues Mittelalter angedacht wird, also mit sehr patriarchalen, hierarchischen Strukturen. Und das Bewusstsein ist dringend nötig.
Ich glaube, es ist notwendig, wenn man uns jetzt anschaut, wie frauenfeindlich momentan die Welt ist, wenn man uns jetzt die Politik anschaut, wo Rechtspopulisten immer mehr gewinnen, also rechte Parteien immer mehr gewinnen, dann bin ich der Meinung, dass der Feminismus wichtiger denn je ist.
Ja, das ist ja geteilt. Also es wird viel natürlich traditionelle Frauenmuster und Frauenrollen dargestellt, also in sehr vielen kommerziellen Filmen. Und es gibt natürlich auch ganz sehr bewusste, transzendierende und reflektierende Filme, die eben diese kulturellen Bedingtheiten von Frauenrollen und Frauenbildern zeigen?
Unterschiedlich. Es kommt darauf an, also in künstlerischen Filmen sehe ich Fortschritte. Es gibt auch Filme, die sich explizit mit Feminismus auseinandersetzen. Und in Hollywood-Mainstream-Filmen zum Beispiel wird das Thema schon auch aufgegriffen, durch das Internet auch viel, glaube ich. Aber natürlich gibt es immer noch Klischees. Aber ich glaube, es gibt schon Fortschritte, ja.
Feminismus steht immer wieder im Mittelpunkt, nicht nur als Einsatz für Gleichberechtigung, sondern auch als Ziel von Angriffen. Immer dann, wenn feministische Ideen bekannter werden und mehr Einfluss bekommen, entsteht Widerstand. Das nennt man antifeministischen Backlash. Ein bekanntes Symbol für diesen Widerstand gegen patriarchale Strukturen ist die Aktivistin Ina Shevchenko. Sie ist Anführerin der Gruppe Femmen, die mit provokativen Aktionen auf Probleme aufmerksam macht. Oft mit nacktem Oberkörper. Schon 2012 sorgte sie für Aufsehen, als sie in Kiew ein großes Holzkreuz fällte, um die Kirche zu kritisieren. Danach musste sie ins Exil gehen. In Paris gründete sie ein Trainingslager für Femmen, ein mutiger Schritt, um neue Formen des Protests zu entwickeln und sichtbar zu machen. Die Reaktionen darauf zeigen, je radikaler feministische Positionen wirken, desto stärker ist auch oft der Gegenwind. Dieser Widerstand richtet sich nicht nur gegen bestimmte Inhalte, sondern will auch alte, patriarchale Strukturen wiederherstellen, zum Beispiel indem man Feminismus als zu radikal oder spaltend bezeichnet. Gerade Aktionen wie die von Schewtschenko machen aber deutlich, wie stark und wirksam Feminismus sein kann. Sie provozieren, ziehen Aufmerksamkeit auf sich und zwingen die Gesellschaft, ihre Machtstrukturen zu hinterfragen. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Gegenwehr zeigt sich die Kraft feministischer Bewegungen.
In which departments do you think should be spread more awareness of women's rights?
Oh, well, you know, women's rights are absolutely, you know, it's not a question of women. It's really not just something that we have to discuss amongst women and in the closed clubs where of people who are interested in position of women. I mean, women's position defines so many things in any society. If you look at the world map today, it's so easy, for example, point at any dictatorship, you will know that women are suffering. There is no dictatorship that elevates women and grants them freedom. So the condition of women is always defining for any society. It defines freedom as such. Therefore, it is a defining subject for entire societies anywhere. It's such a universal topic. Therefore, we have to discuss women's issues at schools, in the streets, in cinema rooms. It's everywhere because this is how we shape generations.
Inna Shevchenko hat gerade erklärt, in welchen Bereichen Frauenrechte aus ihrer Sicht noch zu wenig Beachtung finden. Sie sagt, dass es wichtig ist, das Thema nicht nur in Kreisen zu diskutieren, in denen Frauen ohnehin schon anerkannt und gleichberechtigt sind. Frauenrechte müssen gerade dort besprochen werden, wo Frauen eben nicht dieselben Rechte und denselben Respekt erfahren. Also in Gesellschaften, in Gruppen oder in Strukturen, in denen Gleichberechtigung noch keine Selbstverständlichkeit ist. Besonders deutlich, meint sie, sieht man das in Diktaturen. Überall, wo eine Diktatur herrscht, dort fehlen auch die Frauenrechte. Das hängt für sie direkt zusammen. Freiheit und Gleichberechtigung, sagt sie, lassen sich nicht trennen. Und sie betont, dass jede Gesellschaft Freiheit auf ihre eigene Weise definiert und damit eben auch Frauenrechte unterschiedlich versteht. Damit sich das langfristig ändert, müsste man schon viel früher ansetzen. In der Schule, auf der Straße, in den Medien und im Film. Genau dort sollten Frauenrechte, Feminismus und Gleichstellung sichtbarer und offener diskutiert werden.
Is there a certain message that you wanted to deliver to your viewers?
Absolutely. My biggest commitment with this film and this part of my activism is that we should find back the joy of disagreement. We should stop fearing people who think different from us. We should stop locking ourselves in the comfort of consensus. It feels comfortable, it feels safe, but it only creates more dangers for all of us because the decisions are not taken by people who find themselves in consensus. The decisions and the changes are always made through dialogue, through discussion, through interactions of opposite opinion. We should find back the joy of pluralism.
Wir haben sie außerdem gefragt, welche Botschaft sie mit ihrem Film vermitteln möchte. Sie sagt, dass sie Aktivismus Frauen dazu ermutigen soll, Freude an Unterschieden und Meinungsverschiedenheiten zu finden. Statt Angst vor den Ansichten anderer zu haben, sollten Frauen lernen, diese Diskussionen mit Offenheit und Selbstvertrauen zu führen. Ihrer Meinung nach verstecken sich noch viele in ihren gewohnten Umgebungen, passen sich an oder akzeptieren Dinge einfach so, wie sie sind. Doch genau das müsse sich ändern. Frauen sollten sich nicht in Schubladen stecken lassen, sondern aus ihrer Komfortzone heraustreten. Sie meint, dass man Streit oder Debatte nicht fürchten muss. Im Gegenteil. Man kann sie mit Freude führen und dadurch echte Veränderungen anstoßen. Wenn man sich traut, Diskussionen wirklich zu führen, dann kann man sie genießen. Und genau daraus entsteht Fortschritt.
And can you tell us something about your experiences as an activist?
Well, my experience as activist is certainly a very very rich, and I've been, you know, I've been, I was arrested, I was kidnapped, I was tortured by KGB services in Belarus, I was beaten up in Ukraine, in Russia, I spent days and nights in a custody cellar for my activism, for a non-violent activism where you simply decide to go into the street, use your body as a political tool, as a poster, write your slogans, your messages on your chest, on your poster, and scream those messages in the streets. It happened, I discovered, that this is considered as one of the most dangerous things for any oppressive regime. Therefore, for such a simple act as protesting and screaming in the street and using your body as a political tool, we were subjected to all forms of violence. I had to flee my own country because of that as well. And I discovered that, yeah, dictators, authoritarians, they are very afraid of free and loud women. And that is my experience of activism. And therefore, I only had to look for new forms, new ways to continue it, because I understand how powerful is this simple act of one woman deciding that she cannot stay silent, that she is ready to unite with others, go out in the street and scream her truth out.
Dann haben wir sie nach ihren persönlichen Erfahrungen mit Aktivismus gefragt. Sie erzählt, dass sie in dieser Zeit unglaublich viel erlebt hat und auch vieles ertragen musste. In Belarus wurde sie eingesperrt, entführt und gefoltert. In der Ukraine und in Russland wurde sie geschlagen, weil sie dort auf den Straßen für Frauenrechte und Freiheit protestierte. Sie hat ihren Körper dabei bewusst als politisches Werkzeug eingesetzt. Sie hat Slogans direkt auf ihre Haut geschrieben und auf den Straßen lautstark gegen Unterdrückung protestiert. Mit diesen Aktionen wollte sie aufrütteln, provozieren und sichtbar machen, was sonst oft unsichtbar bleibt. Doch all das hat ja auch gezeigt, dass Aktivismus einen hohen Preis haben kann. Sie war jeder Form von Gewalt ausgesetzt und musste schließlich sogar aus ihrem eigenen Land fliehen. Heute sagt sie, Diktatoren hätten Angst vor freien, mutigen Frauen. Diese Angst, meint sie, zeigt die wahre Kraft von Feminismus und Protest. Und sie hat gelernt, es braucht auch andere Wege, um Botschaften in die Welt zu tragen. Wege, die nicht nur mit Gewalt beantwortet werden, sondern auf eine andere Weise Wirkung zeigen können.
You know, when I engage with feminists and young feminists, I'm always extremely inspired. I see a lot of power in young women. But I also understand that there is a backlash, a very powerful backlash from so many numerous forces, including them political, religious. There are so many forces that try to once again grab women and convince them that speaking out is not in their interest. And I see that today with the tendencies that are happening today around the world, with the rise of populism, of authoritarianisms, women are also very often divided among themselves. And this always you know, scares me, because I know that the real power is in union of women, in solidarity of women, women that are different, women that have very different experience, very different background, but one universal truth, that all power systems tend to oppress women. As long as we remember that, I have a lot of hope.
Inna spricht auch über die Kraft der jungen Generation. Sie sagt, sie sehe heute viel Macht und Mut in der Jugend, besonders bei jungen Feministinnen, die laut und entschlossen für Gleichberechtigung eintreten. Gleichzeitig beobachtet sie aber auch einen Rückschritt in vielen Bereichen, vor allem in der Politik. Dort werden Frauen wieder zurückgedrängt, abgewertet und in alte Rollenbilder gedrängt. Was sie außerdem beunruhigt, sind die Spannungen und Meinungsverschiedenheiten, die sie innerhalb der feministischen Bewegung wahrnimmt. Sie sagt, das mache ihr Angst, denn die eigentliche Stärke liegt in der Gemeinsamkeit. Frauen seien alle unterschiedlich, betont sie, aber genau das könne eine große Kraft sein. Jeder bringe etwas Eigenes mit. Und gerade diese Vielfalt könne helfen, den sogenannten Backlash-Feminismus, also den Rückschritt, zu überwinden. Frauen werden, so sagt sie, nach wie vor von vielen Machtstrukturen unterdrückt. Doch trotz allem bleibt sie hoffnungsvoll. Sie glaubt fest daran, dass Frauen gemeinsam die Kraft haben, diese Ungleichheit zu brechen. Und dass die Zukunft der Gleichberechtigung in dieser gemeinsamen Stärke liegt.
Every time I get an opportunity, I just want young women to understand that we should commit to this, to the fights, and really serve our common interest and not be subjected to fear and, you know, these divisions that are widespread just by those who want to oppress us.
So mächtig solche Rückschläge auch sein können, sie bedeuten nicht automatisch das Ende von Fortschritt. Häufig kommt es zu einem Hin und Her. Eine Veränderung stößt zunächst auf Widerstand. Dann formieren sich aber auch neue Allianzen und Bewegungen, die noch entschlossener für ihre Rechte eintreten. In gewisser Weise kann Backlash also auch ein Zeichen sein, dass echte Fortschritte erzielt wurden. Sonst gäbe es gar nicht so heftige Reaktionen. Backlash. Das ist der Gegenschlag gegen Fortschritt. Er zeigt sich in der Politik, in den Medien und im Alltag. Er ist Ausdruck von Machtkämpfen zwischen alten Privilegien und neuen Rechten. Und auch wenn er Veränderungen bremsen kann. Geschichte zeigt, dass Fortschritt auf Dauer oft stärker ist.
These things don't work. I've had them many times. And on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes. Sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. So we're going back to plastic straws. And I don't think that plastic's going to affect a shark very much as they're munching their way through the ocean. Okay.